Ihr hört Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast über Umwelt und Klima. Ich bin Philipp Bramer.
Und ich bin Jakob Hallinger.
Es ist ja auf den ersten Blick durchaus kurios. Zuerst gab es in Österreich mehrere Tage oder gar Wochen lang über 30 Grad und dann?
Ja, dann kam der Regen. Also für alle, die in den betroffenen Gebieten wohnen, die werden es ja sicher live miterlebt haben. In Wien sind in einigen Orten in wenigen Stunden 110 Liter pro Quadratmeter gefallen. Das ist so viel Regen, wie mehr als in einem Monat normalerweise fällt. Und noch nie in der Messgeschichte hat es überhaupt so viel Regen gegeben in so kurzer Zeit. Auch in anderen Teilen in Österreich ist es dadurch ja zu Überflutungen gekommen.
Ja, und warum der Klimawandel solche Starkregenereignisse verschärft, könnt ihr übrigens in unserem Podcast mit dem Klimaforscher Marc Olefs von diesem Juni nachhören. Kurzfassung, heiße Luft kann mehr Wasser aufnehmen und führt dann auch zu mehr Regen. Heute geht es aber darum, mit welchen konkreten Ideen wir uns gegen solche extremen Regenfälle in Zukunft schützen können. Und Jakob, du hast dich ja mit solchen Lösungen auseinandergesetzt, mit Expertinnen und Experten gesprochen. Vor allem sind ja die Städte von diesen Unwettern besonders betroffen. Wieso eigentlich?
Ja, natürlich kommt es auch am Land immer wieder zu Überschwemmungen, zu Murenabgängen vor allem und zu Starkregen. Aber es ist eben so, dass in Städten doch einiges anders ist. Vor allem deshalb, weil eben sehr viel versiegelt ist. Und darüber habe ich auch mit Katrin Hagen gesprochen. Sie ist Landschaftsplanerin und Expertin für Klimawandelanpassung an der TU Wien. Sie sagt:
Also grundsätzlich das Problem mit diesen Starkregenereignissen ist ja eigentlich, dass die Kanalisation das Wasser nicht mehr aufnehmen kann und dadurch das Wasser irgendwie übertritt. Und da sind wir eigentlich schon bei dem Hauptproblem, dass die Städte eben so ausgelegt sind. Die sind halt im letzten Jahrhundert mit Fokus auf autogerechte Stadt, Wirtschaft, Standort, sind die halt entwickelt worden. Viele Straßenräume asphaltiert und das gesamte Oberflächenwasser wurde einfach direkt in die Kanäle abgeleitet. Und die wurden so ausgelegt, dass die das halt irgendwie schaffen, wenn da Regenereignisse sind. Und inzwischen sind die Starkregenereignisse eben so, dass die Kanalisation da nicht mehr ausreicht, die Dimensionen. Und deswegen haben wir das große Problem. Es liegt in erster Linie an dieser Versiegelung eigentlich der gesamten Oberflächen in der Stadt. Da kann halt nicht viel versickern oder wieder verdunsten.
Das heißt, man muss vor allem in den Städten wieder dafür sorgen, dass wieder mehr Wasser versickern oder verdunsten kann, oder?
Genau, es gibt da ein Prinzip, das nennt sich Schwammstadt. Es kommt eigentlich aus dem asiatischen Raum. Dort ist es ja so, dass es regelmäßig zu sehr starken Regenfällen und Überflutungen kommt, also durch den Monsun. Und deswegen haben sich viele Städte dort überlegt, wie man mit diesen Wassermassen umgehen kann und wie man Städte so anpassen kann, dass sie mehr Wasser aufnehmen können. Und die Grundidee ist dabei, dass eine Stadt wie ein Schwamm funktionieren soll. Das heißt, wirklich möglichst viel Wasser aufnehmen und speichern soll und bei Bedarf dann auch wieder abgeben kann. Weil es ist ja so, dass es durch den Klimawandel nicht nur mehr Starkregen gibt, sondern auch mehr Trockenperioden. Das heißt, im besten Fall ist die Stadt so ausgelegt, dass alle Pflanzen, die es dort gibt, alle Grünflächen, das Wasser genau dann wieder nutzen können, wenn sie es in trockenen Zeiten wieder brauchen und dass gleichzeitig auch genug Wasser gespeichert werden kann, wenn es eben zu so Starkregenereignissen kommt.
Mhm. Das klingt ja erstmal nach einer sehr logischen Lösung für das Problem. Wenn man Wasser ausschüttet, saugt man es ja auch mit einem Schwamm auf. Aber wie setzt man jetzt dieses Schwammstadtprinzip in der Praxis um? Also wo wird dieses Wasser gespeichert?
Ja, es gibt da verschiedene Ansätze, das umzusetzen. Ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall die Entsiegelung von Flächen. Es ist ja so, dass in der Stadt sehr viel versiegelter Grund und Boden ist. Also es gibt sehr viel Beton und Asphalt, sehr viele Straßen, sehr viele Parkplätze, wo das Wasser eben nicht versickern kann und einfach von dort direkt in die Kanalisation abrinnt. Und diese Kanalisation ist dann häufig überfordert, wenn es dann wirklich zu diesen Starkregenereignissen kommt. Das bedeutet, man kann zuerst einmal schauen, dass man Asphalt und Beton wieder aufbricht oder dass man auch wasserdurchlässige Materialien einsetzt. Also es gibt zum Beispiel auch Asphalt, der wasserdurchlässig ist, der mit mehr Hohlräumen zum Beispiel gebaut ist, wo das Wasser auch wieder versickern kann. So können die Städte eben auch bei solchen Starkregenereignissen wieder mehr Wasser aufnehmen.
Und diese Flächen sind natürlich auch im Sommer nicht so heiß wie Asphalt oder Beton.
Genau so ist es. Also wenn wieder mehr Wasser verdunstet, wenn es wärmer ist, dann wird der Luft erstmal wieder Wärme entzogen. Das heißt, es kühlt dann auch die Umgebung und die Städte.
Natürlich kann man es jetzt natürlich nicht überall in der Stadt machen, weil man braucht ja auch Plätze und Straßen und Wege. Wie macht man das dann?
Das stimmt, das ist auf jeden Fall die Schwierigkeit. Man braucht ja auch die ganzen Straßen und Plätze und kann jetzt nicht alles aufreißen. Das wäre für die Infrastruktur einer Stadt ja auch kontraproduktiv. Aber es gibt eben einige Lösungen, wie man trotzdem damit umgehen kann. Zum Beispiel auf Parkplätzen könnte man Rasengittersteine einsetzen oder durchlässige Pflastersteine statt dem Beton, wasserdurchlässigen Asphalt. Der kommt noch nicht so häufig zum Einsatz, weil viele auch sagen, dass er mit größeren Kosten verbunden ist. Aber könnte in Zukunft eben auch eine große Rolle spielen, wenn es darum geht, die Infrastruktur zu erhalten und trotzdem eben mehr Wasser versickern zu lassen. Man könnte doch an einigen Orten mehr Bäume pflanzen, die dann ja auch gleichzeitig wieder Schatten spenden im Sommer. Und die auch an heißeren Tagen sehr viel Wasser wieder verdunsten und deswegen auch die Umgebung kühlen. Und wie auch Katrin Hagen sagt, hat das nicht nur Vorteile gegen Hochwasser, sondern auch viele andere für die Stadt.
Eigentlich ist es sogar eine Win-Win-Win-Situation, weil man einmal dieses Regenwassermanagement damit in den Griff kriegt. Zweitens verbessert man das Stadtklima, und zwar erheblich. Das ist eigentlich der Hebel, um das Stadtklima zu verbessern, dass man Vegetation und vor allem Bäume in den Stadtraum bekommt. Und die brauchen natürlich Wasser. Also die verdunsten bis zu 300 Liter Wasser am Tag, wenn die ausgewachsen sind. Das Wasser muss irgendwo herkommen. Insofern ist es sinnvoll, dass man es gleich vor Ort speichert. Wenn das anfällt, dann funktioniert das gut. Die dritte Win-Situation ist einfach die Lebensqualität in den Städten, die sich dadurch natürlich erhöht, dass man qualitätsvolle Lebensräume schafft.
Das klingt alles sehr sinnvoll. Gibt es denn dafür schon Beispiele, zum Beispiel in Wien?
Ja, es gibt einige Pilotprojekte. Wien ist ja auch ein Vorreiter, was dieses Thema betrifft. Zum Beispiel wurde in der Seestadt Aspern bei der Straßenplanung darauf geachtet, dass es mehr Grünflächen gibt und eben solche wasserdurchlässigen Materialien verwendet werden. Trotzdem gibt es noch viel zu tun, wie Expertinnen und Experten sagen. Also man könnte diese Materialien und diese Entsiegelung noch in viel größerem Stil auch anwenden.
In der Seestadt Aspern, das ist ein Stadtentwicklungsprojekt weit draußen. Da hat man es natürlich leichter, wenn man einfach auf der grünen Wiese planen kann. Wie sieht es denn in der Innenstadt aus oder in den inneren Teilen der Stadt?
Ja, auch in der Innenstadt wird versucht, dass man eben mehr Bäume pflanzt zum Beispiel oder auch die Baumscheiben vergrößert. Ein Problem ist ja bei Bäumen in der Stadt, dass sie häufig nicht dieselbe Größe haben, nicht dieselben Platz, um zu wachsen. Also das Wurzelwachstum vor allem ist ja häufig begrenzt. Und das führt dazu, dass sie im Sommer dann nicht gut mit der Hitze zurechtkommen. Und da versucht man eben, den Bäumen doch mehr Platz zu geben, dass sie einerseits mehr Wurzeln haben, aber auch mehr Wasser aufnehmen können, wenn es dann wirklich zu solchen Starkregenereignissen kommt.
Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es nicht immer ganz einfach ist, weil viele Flächen gerade in den inneren Teilen der Stadt ja in Konkurrenz zu Wohnraum zum Beispiel stehen, zu Geschäftsflächen, auch zum Verkehr. Und ganz billig dürfte diese Umgestaltung ja auch nicht sein.
Es ist auf jeden Fall immer eine Abwägungssache, wie du sagst, wo man das wirklich dann umsetzen kann. Und ja, häufig kostet das zunächst einmal mehr, aber, und das sagen auch einige Expertinnen und Experten, man muss auch immer die Folgekosten mitdenken, die die anderen Maßnahmen haben für das Klima. Also wenn es jetzt viele versiegelten Flächen gibt, dann schadet das langfristig ja der Gesundheit und der Umwelt. Und wenn man jetzt diese Kosten mitdenkt, dann könnten viele dieser Alternativen langfristig gesehen sogar günstiger sein, als mehr Flächen wieder zu versiegeln, so wie man es in der Vergangenheit häufig gemacht hat. Das sagt auch die Landschaftsplanerin Katrin Hagen.
Es ist auf den ersten Blick teurer umzusetzen, aber langfristig ist es sehr viel günstiger, als wenn man jetzt die unterirdische Kanalisation zum Beispiel immer wieder warten muss. Und vor allen Dingen die klimatischen Aspekte, gesundheitliche Aspekte, die sind ja oft gar nicht mitkalkuliert, was langfristig so eine Maßnahme ausmacht oder Überflutungsfolgekosten. Also langfristig ist es sicherlich die günstigere Lösung. Kurzfristig muss man natürlich Geld in die Hand nehmen und das ist immer so ein bisschen die Krux bei der Sache, dass die langfristigen Benefits da nicht gleich in die Kalkulation mit reinkommen. Da kann ich empfehlen, mal nach Kopenhagen zu schauen oder nach Rotterdam. Also die sind da schon sehr viel weiter, weil die das Problem der Überflutung schon länger haben als wir.
Es gibt natürlich auch Flächen, die nicht am Boden sind und die man trotzdem nutzen kann, um zu verhindern, dass eben Starkregen große Schäden anrichtet.
Ja, das sind zum Beispiel die Dächer und Fassaden, die ja in Städten große Flächen einnehmen. Dächer können zwar nicht so viel Regenwasser aufnehmen wie der Erdboden, weil die Schicht an Erdboden ja begrenzt ist bis zum Dach. Dennoch können sie eine wichtige Rolle spielen, auch gegen Starkregen. Es eignen sich zwar nicht alle Dächer dafür, wirklich auch zu Gründächern zu werden. Und manchmal gibt es ja auch die Konkurrenz zu PV-Anlagen, die auf den Dächern stehen. Mhm. Aber dennoch gibt es da viel Potenzial in der Stadt. Und solche Gründächer werden ja sogar gefördert, auch von der Stadt Wien. Also es gibt bis zu 30.000 Euro für eine Dachbegrünung. Auch immer mehr Unternehmen, die so eine Begrünung anbieten.
Und welche Pflanzen setzt man dort ein am Dach?
Ja, also da muss man unterscheiden. Also es gibt die extensiven Gründächer, so nennt man das. Also das ist ein sehr pflegeleichtes Gründach. Da kommen vor allem Moose und Sukkulenten, trockenresistente Kräuter oder Gräser zum Einsatz, die sich weitgehend selbst erhalten. Also man muss da als Wohnungsbesitzer oder Hausbesitzer eben sehr wenig dazu beitragen, dass so ein Gründach überlebt. Allerdings können solche Gründächer auch weniger Wasser speichern. Und dann gibt es die intensiven Gründächer, so nennt sich das. Das ist eher mit einem Garten vergleichbar am Dach. Also da können nahezu alle möglichen Pflanzen dann oben stehen. Rasen oben sein, Stauden, Sträucher oder Bäume oder sogar Teiche oben sein. Das ist zunächst einmal wesentlich kostenintensiver, sowas zu machen und braucht auch viel mehr Pflege. Auf der anderen Seite kann dadurch eben wirklich auch auf den Dächern viel mehr Wasser gespeichert werden, wenn es dann regnet. Und solche Dächer haben auch eine Kühlfunktion. Also vor allem an heißen Tagen im Sommer kühlen die Umgebung und in einigen Fällen auch das Innere vom Gebäude.
Aber welche Pflanzen speichern jetzt besonders viel Wasser, die man am Dach einpflanzen kann?
Ja, es gibt da eine Idee von Forscherinnen aus Leipzig, die versuchen, Sumpfpflanzen einzusetzen. Also dazu gehört zum Beispiel Binsen oder Blutweiderich. Und die auf so Wasserspeichermatten anzusetzen am Dach. Der große Vorteil von solchen Sumpfpflanzen ist, dass sie sehr viel Wasser aufnehmen können. Also auf so einem Wasserspeichermatten können bis zu 12 Liter Wasser pro Quadratmeter gespeichert werden. Das ist ähnlich wie bei einem intensiven Gründach, aber sie brauchen eben auch weniger Pflege und tragen eben gleichzeitig auch viel zur Biodiversität bei. Momentan gibt es da nur einzelne kleinere Projekte und Versuche mit Sumpfpflanzen, aber was die Forscherinnen erkannt haben, ist, dass solche Dächer eben wirklich sehr viel zur Kühlleistung beitragen können in der Stadt. Also die kühlen dann einerseits das Dach, aber gerade auch in Gebäuden, die schlechter gedämmt sind, können sie auch das Innere gut kühlen.
Aber so Sumpfpflanzen, das klingt jetzt so, als würden die viel Wasser brauchen, was es ja dann in längeren Trockenperioden nicht immer gibt, oder?
Genau so ist es. Also man braucht auf jeden Fall mehr Wasser für die Bewässerung. Das ist auch der Nachteil des Systems. Aber die Forscherinnen, die da beteiligt sind, sagen ja auch, also man könnte zum Beispiel Grauwasser nehmen. Also das ist Wasser aus der Küche oder dem Bad. Dazu gehört eben nicht die Toilettenspülung, weil es eben zu stark mit Fäkalien belastet ist. Aber man könnte dieses Grauwasser verwenden, um die Sumpfpflanzen am Dach zu bewässern. Und ein Vorteil davon wäre, dass diese Sumpfpflanzen das Wasser dann auch wieder reinigen würden. Also man hätte da ein eigenes Kreislaufsystem, was vielleicht in Zukunft irgendwann anwendbar und umsetzbar wäre.
Okay, Jakob, jetzt haben wir über den Boden gesprochen, über Stadtbäume, über Pflanzen am Dach. Wie sieht es denn nun mit der Fassade aus?
Ja, auch da gibt es einige spannende Entwicklungen. Also man versucht ja zunächst einmal, die Fassaden zu begrünen, dass auch die eben mehr Wasser aufnehmen können. Aber es gibt auch eine andere Idee aus Stuttgart, die ich sehr spannend finde. Und die heißt Hydroskin. Und da geht es darum, dass man Gebäude mit einer Art Funktionskleidung ausstattet, die an der Fassade der Gebäude angebracht wird. Man kann sich das so vorstellen wie ein mehrlagiges System aus Polyester, also aus Textilien eigentlich, die miteinander verwoben werden. Von außen ist es dann lichtdurchlässig, also wie so eine lichtdurchlässige Hülle. Im Inneren nehmen diese Strukturen aber dann sehr viel Wasser auf. An einer dahinterliegenden Folie dann hinter diesen Strukturen kann das Regenwasser dann abfließen. Also das ist dann wie so ein Schwamm auch an der Gebäude, der das Wasser aufnimmt und dann nach unten fließen lässt. Das hat mehrere Vorteile, sagen die Forscherinnen, die damit beschäftigt sind. Also einerseits würde so eine Gebäudehülle die Umgebung wiederum kühlen. An heißen Tagen könnte das Wasser in dieser Hülle verdunsten, würde so eben kühlen. Und gleichzeitig könnte das Wasser auch genutzt werden, wieder in Gebäuden zur Verwendung. Also man könnte dann damit auch die Waschmaschine benutzen oder auch Pflanzen damit bewässern. Also und damit eben den Wasserverbrauch von Gebäuden reduzieren. Zu dem Projekt habe ich mit der Forscherin Christina Eisenbart von der Universität Stuttgart gesprochen. Sie sagt dazu:
Die Kühlleistung beispielsweise, wenn man das jetzt vergleicht mit einem Baum, würden 50 bis 100 Quadratmeter die gleiche Verdunstungskühlleistung bringen wie eine 50 Jahre alte Eiche. Die Eiche wächst 50 Jahre. Hydroskin kann man innerhalb von wenigen Wochen produzieren und montieren.
Aber wie viel Wasser kann man denn eigentlich so sammeln? Weil es regnet ja auf den Boden in der Regel, also von oben nach unten und die Fassaden sind ja vertikal.
Ja, das dachte ich zuerst auch und das ist ja eine Frage, die sich wahrscheinlich viele stellen. wie viel Regen landet überhaupt auf der Fassade? Aber Frau Eisenbart hat dazu eine Erklärung.
Im Bereich der Regenwasseraufnahme kann man jetzt unterscheiden zwischen dem Niederschlag, der auf horizontale Böden und Dächer trifft, und dem sogenannten Schlagregen, sprich dem windgetriebenen Regen, der dann auf senkrecht exponierte Flächen wie unsere Hydroskin-Fassade trifft. Und das Interessante daran ist, dass in städtischen Gebieten ab 29 Metern Gebäudehöhe die Schlagregenerträge pro Quadratmeter Fassade die Niederschlagserträge auf die gleich große Boden- oder Dachfläche eines selben Gebäudes übersteigen. Es liegt daran, und das kennt man auch, wenn man einen Turm hochläuft zum Beispiel, desto höher man läuft, desto windiger wird es. Und eben diese Zunahme der Windgeschwindigkeiten mit der Gebäudehöhe bewirkt, dass ab 29 Metern Gebäudehöhe man mit einem Quadratmeter Fassade mehr Regen aufnehmen kann als mit einem Quadratmeter Dachfläche. Und genau das konnten wir auch in der Forschung so nachweisen, dass wir beispielsweise in einer Höhe von 30 Metern dann mehr als die doppelte Regenwassermenge in der Fassade aufnehmen konnten im Vergleich zur Dachfläche. Und am 1. August diesen Jahres gab es ein Starkregenereignis in Stuttgart und Umgebung. Da haben wir dann beispielsweise innerhalb von kürzester Zeit, etwa 20 Minuten, pro Quadratmeter mehr als 24 Liter Regenwasser aufnehmen können. Bei einer Gesamtniederschlagsmenge von etwa 700 Litern pro Quadratmeter. Und ja, in Stuttgart ist das natürlich extrem viel. Und diese Regenwasseraufnahme in der Fassade entlastet unsere Kanalisationssysteme ganz drastisch, beugt damit Hochwasserrisiken in Zukunft auch vor.
Okay, das klingt ja nach einer sehr innovativen Lösung. Wo wird das bereits eingesetzt?
Ja, momentan noch kaum irgendwo. Es gibt derzeit nur einen einzelnen Versuch, eine Versuchsanlage in Stuttgart, wo die Forscherinnen eben dieses Projekt testen. Aber die Ergebnisse daraus sind eben vielversprechend. Und Frau Eisenbart hat gesagt, dass es hier vor allem auch darum geht, das möglichst schnell in die Baupraxis zu überführen. Also wir werden sehen, ob wir vielleicht in Zukunft bald einmal Gebäude mit so einer Hülle auch bei uns sehen.
Okay, eine Regenhaut für Häuser quasi. Was gibt es denn noch für Lösungen, wie sich Städte gegen Starkregen schützen können?
Ja, eine Idee, beziehungsweise nicht nur eine Idee, sondern auch viele Projekte, die in Städten ja schon existieren und weiterhin umgesetzt werden, sind Wasserspeicher. Also da gibt es natürliche und künstliche Wasserspeicher, die eben große Regenmassen dann aufnehmen können, speichern sollen. Expertin Karin Hagen erzählt da zum Beispiel von einem Projekt in Rotterdam, wo das bereits umgesetzt wird.
Und dann gibt es noch ein anderes Konzept, was eher gestalterisch ist, also was jetzt nicht so in diese Wasserkreisläufe reingeht, sind die Waterplaners in Rotterdam. Und da ist es so, dass man in der Stadtgestaltung Räume schafft, die eben temporär überflutet sein können und dann dementsprechend ihre Nutzung ändern. Also dass man, Sie müssen sich das so vorstellen, dass man einfach Stadtgestaltung hat, wo tiefere Bereiche integriert sind. Und wenn es stark geregnet hat, dann hat man da eben eine Wasserfläche und kann drumherum sitzen. Und wenn das Wasser wieder weg ist, kann man diese untere Fläche als Sportplatz benutzen. Also das ist so eine Idee. Also dass das Wasser aber nicht in die Kanalisation abgeleitet wird. Das sind sozusagen temporäre, oberflächliche Speicher von Regenwasser. Und wenn man das geschickt in der Planung integriert, dann kann man dadurch eben durchaus auch Qualitäten schaffen. Und das sind diese Waterplazas, nennen die sich. Und in Rotterdam, das bekannteste Beispiel ist der Bentham Plain, glaube ich, heißt er. Also das wären so zwei Ansätze, wie man mit anfallenden großen Wassermassen umgehen kann. Das Nachhaltige ist natürlich immer dieses Schwammstadtprinzip, wo das Wasser im Boden gespeichert wird und für Vegetation dann auch zur Verfügung steht.
Ein Sportplatz, der unter Wasser gesetzt wird, das klingt ja ziemlich ungewöhnlich. Aber wie wir eben gehört haben, ist es ja nur vorübergehend, damit die Stadt nicht überschwemmt wird. Wie kann man denn Wasser auch dauerhaft speichern?
Ja, es gibt einige solcher dauerhaften Wasserspeicher, die gehören zur sogenannten grün-blauen Infrastruktur. Also die grüne Infrastruktur ist das, worüber wir am Anfang ja schon gesprochen haben. Also alle Stadtbäume, Parks und Wiesen, die ja auch sehr viel Wasser speichern können, wenn es viel regnet. Aber es gibt eben auch noch die blaue Infrastruktur und dazu gehören eben einerseits diese künstlichen Speicher, wie wir es jetzt von Rotterdam gehört haben, wo eben wirklich viel Wasser gesammelt werden kann und natürliche Speicher, wie zum Beispiel Teiche oder Seen, wo auch Wasser hineinfließen kann.
Und wo wird es bereits umgesetzt?
Ja, also wenn man jetzt von künstlichen Speichern spricht, gibt es auch in Wien einiges dazu. Ich wusste das selbst nicht, aber zum Beispiel befindet sich unter dem Stadtpark der sogenannte Wiehntalkanal. Der liegt 35 Meter unter der Erde und hat einen Durchmesser von 7,5 Metern, also durchaus beeindruckend. Und da geht es darum, dass wenn wirklich zu viel Regen fällt, das Wasser dann dorthin fließen kann, wo es dann gespeichert wird. Nachdem der Regen dann vorüber ist, wird das Wasser dann ganz normal wieder in die Kanalisation geleitet. Das heißt, man hebt das Wasser auf, man sorgt dafür, dass nicht alles sofort in die Kanalisation läuft und dadurch eben zu Überschwemmungen kommt. In Zukunft soll der Kanal ja auch noch erweitert werden, also der ist derzeit 2,5 Kilometer lang und soll dann auf 9 Kilometer Länge ausgeweitet werden. Aber natürlich muss man sagen, solche Projekte sind auch extrem teuer. Also um so etwas zu bauen und dann auch zu warten, muss man wirklich sehr viel Geld in die Hand nehmen. Und auch da ist es so, man wird nie mit jedem Starkregenereignis fertig werden. Wenn die Wassermassen zu groß werden, stößt wahrscheinlich jede Infrastruktur irgendwann an ihre Grenzen.
Jetzt haben wir sehr viele Lösungen gehört in Österreich, in Rotterdam, also Europa. Aber die Schwammstadt kommt ja aus dem asiatischen Bereich. Wie geht man denn in asiatischen Städten mit diesen Wassermengen um?
Ja, ich habe es ja Anfang schon gesagt, in solchen Städten kommt es ja immer wieder zu Überschwemmungen durch den Monsun. Das heißt, man muss sich dort wirklich genau überlegen, wie man mit Hochwasser und Überschwemmungen in Zukunft besser umgehen kann. Und eine Idee, die in einigen Städten dort umgesetzt wird, sind sogenannte Terrassenlandschaften, die ja schon Jahrtausende lang existieren, zum Beispiel im Reisanbau. Im Reisanbau ist es ja so, dass man versucht, die Fläche möglichst effizient zu nutzen in den Hanglagen, wo der Reis eben angebaut wird und gleichzeitig auch möglichst viel Wasser zu speichern für die Bewässerung des Reises. Und dieses Konzept kann man eben auch für Städte nutzen. Also es gibt da zum Beispiel einen Park in der chinesischen Stadt Yinhua, der eben genau auf solche Überschwemmungen ausgelegt ist. Also da hat man frühere Ufermauern, also versiegelte Flächen, wieder rückgebaut und stattdessen Terrassenlandschaften angelegt. Und diese Terrassenlandschaften können eben auch sehr viel Wasser aufnehmen und sorgen eben dafür, dass der Park weniger häufig überschwemmt wird. Also der liegt wirklich so in so einer Flussenge, wo es eben immer wieder mal zu Überschwemmungen kommen kann. Und die Projektentwickler haben eben auch darauf geachtet, dass der Park auch, selbst wenn er überschwemmt wird, trotzdem noch begehbar ist und dass die einzelnen Pflanzen, die es dort gibt, mit solchen regelmäßigen Überschwemmungen auch zurechtkommen. Vielleicht könnte die Idee in Zukunft ja auch etwas für Wien oder andere österreichische Städte sein.
Ja, viele Ideen gibt es also, wie Städte besser mit dem Starkregen umgehen können. Schwammstadt, begrünte Dächer, Sumpfpflanzen, Regenhaut für Gebäude und Rückhaltebecken, die aussehen wie Reisterrassen.
Ja, und viele dieser Projekte versprechen, dass sie ja nicht nur gegen Starkregen schützen, sondern auch das Stadtklima verbessern und schlussendlich auch der Lebensqualität der Bewohner dienen.
Wobei der beste Schutz ja langfristig immer noch konsequenter Klimaschutz ist, weil wir haben ja heute bereits mit den Unwettern sehr viel zu tun und sie bleiben ja auf diesem Niveau, selbst wenn die Emissionen jetzt auf Null gehen würden.
Und auch bei den Emissionen gibt es ja noch viel zu tun.
Stimmt. Und was man da tun kann, das hört ihr wie immer im Edition Zukunft Podcast, den es nächste Woche wieder gibt.
Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns auf Spotify oder Apple Podcasts.
Und bewertet uns mit 5 Sternen. Den direkten Draht zu uns gibt es über podcast@derstandard.at. Da freuen wir uns über Fragen, Lob, Anmerkungen und auch Kritik.
Freut uns, dass ihr diese Woche wieder dabei wart.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.